Willkommen zum Satsang. Freue mich wieder hier zu sein. Vielen Dank an Devaseto und das JetztTV-Team, die das hier heute möglich machen. Ja, es kann gleich losgehen, wenn Fragen sind. Nur mutige vor. Auch gerne mit Bild und Ton hier.
Ja, jemand hat im YouTube-Chat geschrieben, was heute für ein Thema wäre. Vielleicht kannst du da schon zu was zu sagen.
Danke, ja, gar kein Thema. Also im weitesten Sinne Selbsterkenntnis, Erleuchtung, Erwachen, der spirituelle Weg, die Suche nach dem Glück, die Suche nach Liebe, nach Leidfreiheit, wie man das auch nennen mag. Also, aber im weitesten Sinn, das ist also nicht ein spezielles Thema, habe ich heute nicht. Manchmal kommt das vor, aber das ist an sich so offen.
Jens, ist Erwachen für dich der Wegfall der Ich-Idee oder beziehungsweise der Identifikation mit der Ich-Idee, den Ich-Gedanken? Also diese Angewohnheit, immer alles auf ein eingebildetes, also Ich zu beziehen. Wobei eingebildet sagt man dann vielleicht, wenn man es erkannt hat und vorher nicht.
Ja, Erwachen, Erleuchtung, das sind so Begriffe, die ja sehr unterschiedlich verwendet werden. Ich habe das so erlebt, dass Erwachen der Beginn eines Prozesses war, eines jahrzehntelangen Erwachensprozesses. Das fing 1988 an und ist an sich hört das eigentlich nie auf. Der Weg geht immer weiter, solange man in seinem Körper lebt. Erleuchtung wäre für mich das Ende jeglicher Identifikation. Also, wenn ich aufhöre, mich für irgendetwas, für irgendein, ja, Objekt oder auch ein gefühltes Subjekt zu begrenzen. Ja, also das würde ich als Erleuchtung, bezeichnen. Das Ende jeglicher Identifikation. Man ist bereits ja das, was man ist. Die Existenz ist unvermeidlich. Ja, also das Dasein ist sozusagen alternativlos. Also man kann jetzt natürlich argumentieren, ja, was ist denn, wenn man gestorben ist? Aber das ist für mich eigentlich einfach nur die andere Seite der Medaille. Also Leben und Tod sind da für mich eigentlich nur wie zwei Seiten einer Münze. So. Und das Entscheidende bei der Erleuchtung ist einfach das ist so eine Art, man könnte es fast so eine Art inneren Paradigmenwechsel nennen, hin vom Werden, also weg vom Werden, man ist im Werden immer, glaubt sich in einem Werden und man erkennt sich aber im Sein, in einem zeitlosen Sein. Und dieses Sein ist absolut, das heißt, es gibt da kein Nichtsein, was dagegen steht, als Gegenpol. Ja, also ich meine ein absolutes Sein, welches man genauso Nichtsein nennen könnte, also Sein, Nichtsein. Das ist so ein, als ob sich plötzlich so eine Art Perspektive, oder ich habe es eigentlich so empfunden, als ob man plötzlich in einer anderen Welt lebt. Ich habe das als es direkt passiert war, diese Veränderung, da war das so, als wäre ich durch so einen Wunderspiegel gegangen und wäre plötzlich auf der anderen Seite des Spiegels. Und es ist dieselbe Welt irgendwie, aber es ist, und das Verrückteste ist dann, wenn man zurückschaut, dann ist der Spiegel nicht mehr da. Die Zen-Buddhisten haben da dieses torlose Tor, so nennen die das. So beschreiben die das. Und das ist genauso. Man geht durch dieses Tor noch bewusst durch. Man begreift sich in einem Werden, in einem Prozess. Und die Erleuchtung bedeutet dann das Ende dieses Prozesses in dem Sinne, dass der keine Rolle mehr spielt. Dieser Prozess, der geht zwar weiter noch, aber der spielt keine Rolle mehr. Der ist vollkommen irrelevant für das, was ich bin. Ich realisiere mich in einem absoluten Sein. Und das ist auch die Realisation von Raum und Zeitlosigkeit, also von Bedingungslosigkeit, von Unbedingtheit. Man könnte sagen, so eine, im Erleben ist es so eine Unmittelbarkeit. Also es gibt da kein, da ist zwar noch, da sind zwar Gedanken, aber die sind dann nicht mehr dazwischen irgendwie. Die sind dann nur noch wie so Kommentare. Das ist irgendwie so, ja, so würde ich es beschreiben, ja.
Du hast jetzt mehrere Aspekte aufgezählt und welcher Aspekt vielleicht davon im Vordergrund steht, ist bei jedem individuell verschieden, könnte man das sagen.
Ja, jeder hat da so sein eigenes Empfinden, seine eigenen Worte. Ich glaube, das, was Menschen erleben in diesem Stadium, ist eigentlich immer dasselbe, nämlich die absolute Existenz. Aber das wird verschieden empfunden, auch mit verschiedenen Wörtern einfach belegt. Manche nennen das dann absolute Liebe oder Bewusstsein, Gewahrsein. Ja, das ist also ganz verschieden, wie das so beschrieben wird. Ich fand's, also mir ist es so krass aufgefallen, weil man wirklich von dieser Zeitlichkeit, von einer zeitlichen Definition, also das Ego ist ja raumzeitlich definiert oder begrenzt auch. Und das wird komplett, das verschwindet komplett, diese raumzeitliche Orientierung. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht weiß, welcher Tag heute ist oder so. Ja, also es funktioniert so rein funktional, funktioniert das weiter, aber es ist irgendwie so, es ist schon krass anders, einfach krass anders irgendwie. Und es ist kaum beschreibbar, in welcher Weise. Ja, es ist bei jedem, jeder beschreibt das auf seine Weise. Wobei die Beschreibungen eigentlich auch eigentlich egal sind. Das sind halt die Assoziationen, die man dann hat, je nachdem, wie man konditioniert ist oder aus welchem Glaubenssystem man kommt, aus welchem religiösen System man kommt vielleicht. Ja.
Wenn die Identifikation weggefallen ist, bleibt aber praktisch alles gleich, ne? Also ich fütter den Körper und keinen anderen. Und wenn Gefahr ist, kümmere ich mich um den Körper hier und also in erster Linie. Also und das geht alles ganz ohne Identifikation.
Genau, ganz genau, ja. Wobei ich schon dadurch, dass das ist ja so eine, auch so eine Ganzheit, die da realisiert wird. So, das ist eine Unteilbarkeit auch von allem. Und da ist es dann schon so, wenn wirklich die Identifikation wegfällt, dann ist es so, dass ich mich als gleichwertig erlebe zu allem anderen, was existiert. Also ob es lebt oder tot ist, also das spielt keine Rolle. Es ist so eine ganz tiefe Gleichwertigkeit. Und natürlich füttere ich primär diesen Körper, weil meistens ist auch kein anderer hier. So. Aber wenn jetzt jemand hier wäre, würde ich mich um den genauso kümmern wie um mich selbst. Also, und da wäre auch kein Unterschied, also in der empfundenen Wertigkeit oder so. Ja, da wäre eine absolute Gleichheit dann da. Und das ist schon, es funktioniert alles weiter, kann man sagen. Wobei aus manchen Dingen dann so schon die Energie oder die Luft rausgeht. So aus die Suche, also eine spirituelle Suche in dem Sinne, gibt es dann nicht mehr, weil man halt die Raumzeitlichkeit oder das raumzeitliche Selbst als Problem, nein, nicht als Problem, als irrelevant erlebt. Also man erkennt, dass es nicht zu erlangen ist in dieser Welt. sozusagen in dieser Welt. Ja, es ist irgendwie schon da und es ist irgendwie scheinbar versteckt, aber es ist in dieser Welt nicht zu finden, so möchte ich es mal sagen. Es ist in dieser Welt nicht zu finden, aber ich muss es in dieser Welt auch nicht finden, weil das, was ich bin, sogar vor dem Universum schon existierte. So, das ist diese, ja, genau. Ja, und das, was so an raumzeitlichem hier so, an weltlichem weiter passiert, das passiert auch ganz normal weiter. So, das meiste so, viele Gewohnheiten laufen einfach so weiter, kann ich sagen, ja. Genau, viele Gewohnheiten. Also das sind so mehr Gewohnheiten und irgendwann, manchmal ist es dann auch so, dass ich das dann merke, so, boah, das ist jetzt, habe ich früher immer so gemacht, jetzt passt es irgendwie nicht mehr so und dann ändert sich das so. Manche Dinge ändern sich, manche nicht, aber das ist eigentlich völlig egal, so, ob sich da noch was ändert. So, weil, wie gesagt, dieses Entscheidende ist wirklich die Erkenntnis der eigenen Existenz und auch das Anerkennen auch. Also man sagt ja immer so, Gott ist. Bei mir hat es so angefangen, mein Gottesbild war, Gott ist alles, das habe ich gelernt irgendwie so aus religiösen oder philosophischen Schriften, dass es nur Gott gibt. Aber ich habe mich immer ausgenommen gefühlt. Dieses kleine Wesen hier, dieses Ich und dieser Körper und so, der hat immer geglaubt, der gehört da nicht dazu und der muss das erst erkennen, der muss erst erleuchtet werden, damit er das ist. Und das ist eben der Grundirrtum. Ja, ich war das schon immer. Das, was ich gesucht habe, war ich schon immer. Und das merkt man aber leider erst, erst dann, wenn Erleuchtung keine Rolle mehr spielt. So, ja, es ist so verrückt. Jetzt kann ich eigentlich jedem, der sucht, nur sagen, du brauchst eigentlich nicht zu suchen, weil du bist schon wirklich perfekt. Also auch wenn man jetzt ganz sich im Ego fühlt und auch vielleicht darunter leidet in gewisser Weise, es ist dennoch in diesem Moment perfekt, wenn es so ist. Das ist einfach so. Und aus der Erinnerung jetzt, mein früheres Leben war mit Ego, sag ich mal, war auch nicht schlechter als jetzt, so im Prinzip. Also das ist so, ja, und vor allen Dingen wirklich diese Realisation der Zeitlosigkeit, das ist wirklich eine Sache, die sprengt wirklich jedes Denken, weil es ist ja schon, ich bin das schon immer so gewesen, genau so. Und ich muss, das ist nicht etwas, was wir tun müssen oder erreichen oder erlangen oder ja, was wir lernen können in dem Sinne so. Es ist schon, das ist sozusagen unser Geburtsrecht, das ist das, woraus wir gemacht sind. So. Und wenn ich das für mich realisiere, also ich weiß ja nicht, das ist ja bei jedem auch verschieden, die philosophischen Ansichten und so. Bei mir war es eben so, ich habe das für mich realisiert, so zuerst im Außen, dass es nur Gott gibt. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, wieso nehme ich mich dabei aus? Wieso nehme ich mich da immer aus? Wieso glaube ich immer, dass ich irgendwas erreichen müsste? So. Und dann merkte ich immer mehr so, das Jetzt ist ja auch schon gut, so wie es ist. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und dann kriegt man ja auch durch Satsang und durch andere Lehrer dann Hinweise, immer habe ich auch früher von anderen auch gekriegt, dass es eben nicht erreicht werden kann. Dass das Einfachste ist, sich zu entspannen und einfach den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und wenn die Zeit reif ist, wird sich das Bewusstsein in der Richtung entwickeln. Und es ist auch nichts, was irgendwie, also dass ich jetzt weiß, was ich bin, ja, dass ich das meine zu wissen, sag ich mal, das ändert ja nichts daran. Also das macht mich nicht göttlicher in dem Sinne wie vorher. Also ich bin genauso das gewesen, das Absolute, wie als ich das nicht wusste, war ich das genauso. Ohne Unterschied im Grunde. Der einzige Unterschied ist eben, dass man dadurch, dass man eben das glaubt, eine Person zu sein, ein begrenztes Wesen zu sein, halt eine ganze Menge Ängste auftauchen können oder Gedanken sich festigen können und auch zu Schmerz und Leid führen können, die es eben sonst nicht könnten. Also in diesem Zustand, in dem ich jetzt bin, kann sich an sich kein Gedanke mehr festsetzen oder so. Das geht einfach gar nicht irgendwie. Da sind immer mal so Gedanken und die verschwinden aber genauso und die werden immer als, ja, die, 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 lösen sich in nichts auf im Grunde. So in, und da ist auch dann immer wieder dieses absolute, diese Klarheit, dass man mit Gedanken eigentlich überhaupt nichts erkennen kann. Da kann man tausend Dinge denken und so, das ist alles. Ja, das war, glaube ich, der Sohn von der Corinna vorhin, der hat, das war ganz lustig, der kam kurz ins Bild einmal vorhin und hat dann nur so als Kind so bla 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 gesagt. Ne? Und das fand ich so klasse irgendwie, ne? Weil das ist genau dieses bla bla bla, das ist, was unsere Gedanken mal machen. Ja, die erzählen uns den ganzen Tag irgendwelche Storys. Und das Kind, der Junge hat es vorhin, der hat das so auf den Punkt gebracht.
Ich habe trotzdem noch eine gedankliche Frage, und zwar die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung geht ja vom Körper aus. Und die ist ja auch begrenzt auf den Körper. Ich kann nur eine bestimmte Weise weit sehen und hören und riechen. Ja, schafft das nicht so was wie eine natürliche Identifikation, weil man ja immer den Körper so als Zentrum wieder wahrnimmt, von dem die Wahrnehmungen eben von den über die Sinne ausgeht.
Das ist so eine, ja, das ist eine künstliche Identifikation. So würde ich das empfinden. Das ist so nötig, damit das so weiter funktioniert hier alles. Und das bedeutet aber nicht, dass man das wirklich ist. Natürlich ist es ein Unterschied, jetzt in diesem Bewusstsein, was jetzt hier redet, sozusagen, ja, durch das die Worte gehen, ist es ein Unterschied, ob jetzt der Körper Schmerzen hat oder nicht. Ja, und das ist natürlich klar, das zieht die Aufmerksamkeit dann auf sich. Wenn der Körper Schmerzen hat, dann geht die Aufmerksamkeit meistens zu den Schmerzen. So. Und wenn man sich das aber dann, wenn man das durch Selbsterforschung genau sich anguckt, dann merkt man, dass trotz der Schmerzen der reine Zeuge das oder das reine Gewahrsein davon nicht beeinflusst ist. Ja, also gar nicht berührt ist. Der reine Zeuge, der bleibt konstant gleich. Und natürlich ist diese Wahrnehmung durch den Körper räumlich zentriert. Und dennoch ist ein ganz klares Erleben da, dass auch das sogenannte Äußere im Raum, die anderen Dinge, dass die genauso ich selbst sind wie ich, wie dieser Körper hier. Also die sind so, dass ich habe das immer versucht so auszudrücken, irgendwie fühlen die sich an wie meine Brüder und Schwestern alles. Also alle Dinge, nicht nur Lebewesen, alle Dinge. So eine Verwandtschaft ist da. So, oder man nennt es auch den einen Geschmack, kann man das auch nennen, One Taste. Das ist alles so, das bekommt so ein, und das ist im Außen genauso wie im Inneren. So, aber das ist schon richtig, was du gesagt hast. Und das ist schon, gedanklich kann man das nicht lösen. Das ist so, wenn man das versucht, ich habe das schon oft versucht zu analysieren, die zentrierten Sinne und dass es ja schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt Schmerzen habe. Also wenn jetzt dieser Körper Schmerzen hat, dann kann ich das direkt, dann taucht das direkt als Schmerz in diesem Bewusstsein auf. Aber wenn jetzt jemand von euch Schmerzen hätte gerade oder Schmerzen hat, dann spüre ich die jetzt nicht direkt in diesem Körper, weil mir da es gibt Menschen, hellsichtige Medien oder so, die können sowas fühlen, aber ich kann das zum Beispiel nicht bei anderen Menschen fühlen. Aber das, ja, also da ist eine Barriere durch die fehlende Sensorik durch den Antlitz. Das ist wie so eine, man ist ja nur mit dem eigenen Körper verkabelt direkt. So. Und das hat früher besonders, habe ich da auch viel drüber nachgedacht, über dieses Phänomen, wie kann denn das alles eins sein, wenn man das immer nur so aus einem, oder wie kann ich das genauso sein? Weil es ist auch so, dass diese Einheit, diese Non-Dualität, die Nicht-Dualität, die ja so krass gesagt, ist die nicht von dieser Welt, die Nicht-Dualität. Die ist zwar in der Welt, die wird in der Welt erfahren, dann, wenn sie erfahren wird, aber die ist nicht von dieser Welt. Die durchdringt sozusagen, die Nicht-Dualität durchdringt die ganze Welt. Aber sie ist nicht die Welt. Wenn die Welt verschwindet, ist dieses nicht-duale Erleben genauso noch da. Das ist eben, Ja, das ist dieses Ding. Das ist da, ja.
Okay, erstmal Dankeschön.
Gerne.
Jens, es gibt eine Frage im Chat von Narasimha. Hi Jens, was ist für dich Erleuchtung oder Erwachen? Wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, hallo, vielen Dank für die Frage. Ja, ich hatte schon eben ein bisschen ausgeholt, vielleicht hast du es nicht gehört. Also Erwachen erlebe ich eben als Prozess in der Zeit. Ich nenne es Erwachensprozess. Bei mir hat sich das jetzt über Jahrzehnte schon hingezogen. Und Erleuchtung wäre sozusagen die vollkommene Befreiung von einer Begrenzung oder einer Identifikation. So würde ich es ausdrücken. Erleuchtung ist, wenn ich nichts anderes mehr bin, als was ich schon immer gewesen bin, was ich jenseits von Raum und Zeit schon immer bin. So, wenn ich nicht mehr glaube, was anderes als das, dieses Mysterium, welches man nicht in Worte fassen kann. Ja, wenn ich aufgehört habe, was anderes zu sein als das Absolute. Das ist Erleuchtung. Ja, meine Erfahrung damit, ja. Ja, wie gesagt, 88 fing das an. Ich will nicht die ganze Story wieder jetzt erzählen. Und bei mir ging das, ich habe also 1988 einen Guru kennengelernt, Satya Sai Baba, wurde in ein Mantra initiiert, das Gayatri-Mantra. Das hat mich seitdem beides begleitet. Und ja, bin dann 1988 auf Advaita Vedanta und Satsang gestoßen, durch Bücher zuerst. Und ja. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich dieses Erwachen sozusagen, ich habe das so als Bewusstseinserweiterung erlebt, hat sich das so alle 12 Jahre vertieft oder erweitert, ja, genau, so in drei großen Etappen so. Und jetzt ist in diesem April nochmal eben dieser Übergang, was ich vorhin schon beschrieben habe, vom Werden. Also davor war alles noch Werden bei mir. Ich war in einer Entwicklung. Jetzt bin ich das Sein. Jetzt bin ich das, was zeitlos ist. So. Also jetzt habe ich keinen Anfang und kein Ende mehr. Hatte ich auch vorher nicht, aber ich habe es geglaubt. Ja. Wenn ich mich mit dem Körper identifiziere, dann habe ich eine Geburt und einen Tod. Also körperlich stimmt das ja auch. Aber wenn ich mich eben nicht mehr damit identifiziere, oder wenn ich mit dem Körper genauso identifiziert bin wie mit allem anderen, was existiert, dann ist das nicht weiter relevant.
Jens, ich hätte auch noch mal eine Frage zu etwas, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, dass ich nenne es jetzt mal Krux ist, dass wir das, was wir sind, nicht anerkennen oder dass das so das Manko wäre, ja. Und ist das dann ich sag mal, also jetzt so aus meinem Standpunkt heraus, ist das dann wie so ein blindes Anerkennen, was ich bin, weil ich im Moment für mich jetzt so das Gefühl habe, dass es eher was Verstandesmäßiges, was ich bin. Und es gibt immer mal Erfahrungen darüber auch, was ich bin, dann wechselt das mal. Aber meinst du dann, also ich sage mal, das Letztendliche ist ja auch, dass ich es sowieso nicht mache. Ja, auch dieses das Anerkennen, was ich bin. Ja, aber ich sag mal, für mich als, ich sag mal, scheinbarer Mensch zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Standpunkt, meinst du, das wäre dann wie so ein blindes Anerkennen?
Tja, was sage ich darauf? Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, dass ja, blindes Anerkennen. Nee, das würde ich so nicht. Blindes Anerkennen würde ich da nicht sagen. Der Punkt ist, oder die Krux ist, dass wir das schon sind bereits, aber dass etwas in uns, nämlich im Verstand, ein Denken existiert oder ein Fühlen auch existiert, dass es nicht reicht, was da ist. So, das ist ein Prozess, der sich sozusagen selber erzeugt und verstärkt. Die Gedanken, je mehr ich denke und je mehr ich meinen Gedanken glaube, desto mehr verdecke ich das Ursprüngliche, was ich bin. Das wird so, man könnte sagen, so wie man vielleicht ein leeres Blatt Papier, wenn man ganz viele Striche drauf macht, ja, wird es immer farbiger. So. Und das sieht man immer weniger Weißes davon. So. Und dann ist es so, dass die Gedanken dieses Gefühl erzeugen, da fehlt was. Und dann investiere ich noch mehr in die Welt, in Gedanken sozusagen. Denn man guckt immer an der falschen Stelle, man guckt immer im Denken. Ja, wir suchen im Denken, weil wir uns so erleben. Wir erleben uns als Denken irgendwie oder als ja, Körper funktionieren, Körpergefühl, alles zusammen. Das ist ja so eine Mischung aus verschiedenen Erlebnissen. Also du hast ja auch ein Körpergefühl im Wachzustand und die gute Nachricht dabei ist, dass man das dadurch, dass man sich da ablenkt durch Gedanken, verliert man das nicht, was man ist. Ja, das ist immer das ganz wichtig zu sagen. Das ist auch nicht schlechter dadurch. Es ist eben nur man kann sich selbst nicht voll genießen, weil man irgendwo davor hängt in einer, man könnte sagen, in einer Gedankenschleife. Und diese Gedankenschleife nennt sich dann Ich bin. Etwas Konkretes, also ich bin etwas Konkretes. Ich bin diese Person mit diesem Namen, ich bin dieser Körper, ich bin auf diesen Körper begrenzt und. So im Allgemeinen jetzt mal gesagt, ja. Und ja, ich kann nur empfehlen, wenn dieser Gedanke, was für dich ist, also das musst du fühlen, ob dich das anspricht, dass es eben nur Gott gibt. Dass es nur das Absolute gibt. Nur Liebe gibt, nur Wahrheit. Ohne den Gegenpol. Es gibt, also, wenn ich von absoluter Wahrheit rede, da gibt es keinen Gegenpol, der irgendwas, also Lüge oder so gäbe es dann nicht auf der Ebene. Deswegen, das ist ja das Absolute. Deswegen fehlen ja, versagen ja sämtliche Begriffe auch an der Stelle. Jetzt habe ich einen Faden verloren, ich wollte irgendwas noch sagen, aber es ist weg.
Ja, ich hoffe, ich habe mich vorhin auch nicht so kompliziert ausgedrückt. Das hörte sich dann auch sehr kompliziert an, als ich selber gesagt hatte. Jetzt, es gibt noch eine Frage im Chat.
Ja.
Von Jeanette Nicole. Hallo Jens, kannst du ein paar Worte sagen, wie die Zeit kurz vor dem Erwachen bei dir war? Ich meine ein paar Tage vorher. War da irgendetwas besonders an Energien etc.? Danke.
Hallo, vielen Dank für die Frage. Ja, das ist wieder so, ich hatte ja schon gesagt, Erwachen, das sind zwei verschiedene Dinge bei mir. Erwachen war im Grunde 1988, so wie ich das definiere. Und da war davor, in den Tagen davor, also ja, da war schon was Besonderes. Und zwar habe ich einen Freund gehabt, der arbeitete in einem Hi-Fi-Studio in Bad Schwartau damals, und ich war damals so ein Hi-Fi-Freak, hatte eine tolle Stereoanlage und so, und da war ich dann immer, und der erzählte mir dann eines Tages, dass er einen ganz spannenden Typen kennengelernt hätte, der in Indien gewesen sei und der bei einem Guru gewesen sei, der Sai Baba hieß. Und als ich das nur hörte, da wusste ich schon irgendwie, das ist was für mich und ich muss unbedingt diesen Mann kennenlernen, der da gewesen ist. Und das ist dann auch passiert ein paar Tage später. Und da habe ich nachmittags mit dem Tee getrunken und da hat er dieses Mantra rezitiert, Gayatri Mantra dreimal. Und das hat auch gleich so eingeschlagen irgendwie, dass ich merkte, das ist was für mich. Und dann hat er mir eben Bilder gezeigt von Sai Baba und da Stories erzählt aus Indien. Und ich habe dann irgendwie ein oder zwei Nächte später habe ich diesen Initiationstraum gehabt, der quasi mein Erwachen, wo das Erwachen begonnen hat, mein Erwachensprozess. Also Initiation im Sinne von Erwachen in diesem Fall. Und ja, das war schon ein Hammer. Also wenn da plötzlich so jemand im Traum erscheint und du erlebst dann was, was realer ist als alles, als der Wachzustand, realer als jeder Traum, realer als alles, das ist, was man sich nur vorstellen könnte. Ja. Und jetzt, wenn ich dieses Finale mal sehe, jetzt, was jetzt dieser letztendliche Übergang von irgendeiner Identifikation zur reinen Existenz, da war in den Tagen davor auch, das war ja jetzt erst im April, Ende April, und da war in den Tagen davor, da war es so, dass ich mich auf dieses Shivaratri-Fest eben vorbereitet habe, weil ich das feiern wollte, weil ich mir davon was versprochen hatte. Ich hatte ja noch den Wunsch nach Erleuchtung zu dem Zeitpunkt und habe mir dann von Gott quasi die Erleuchtung gewünscht, sozusagen. Ja, und das Fest habe ich ganz ausgiebig vorbereitet, schon ein paar Tage vorher, schon ein, zwei Tage vorher habe ich damit angefangen, habe tolle Poster aufgehängt und, also das war eine ganz tolle, erwartungsvolle Stimmung irgendwie. Und dann ist das ganze Fest, ja, wie ich schon erzählt hatte, schiefgegangen, quasi, also rituell gesehen, formell gesehen schiefgegangen. Aber spirituell sozusagen war es dann am Ende doch irgendwie eine Art, naja, Erfolg hört sich ein bisschen blöd an. Aber ich kann nur sagen, mal der Wunsch, also das, was so wie ich mir das gedacht habe oder was ich mir da erhofft hatte, das ist tatsächlich eingetreten, nur irgendwie alles ganz anders als erwartet. Also, ja.
Jens, soll ich noch eine Frage vorlesen?
Gerne, ja. Solange jetzt von dem mit hier Anwesenden mit Kamera hier niemand ist, gerne.
Ich lese mal, und zwar Rebirth of the Sun schreibt, ich sterbe gerade, weil ich einen Wasserschaden in der Wohnung hatte und nicht versichert bin. Ich habe finanzielle Probleme jetzt. Bräuchte tausende Euro für meine Erleuchtung? Fragezeichen, Fragezeichen.
Dankeschön für die Frage. Also Erleuchtung hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube eher, dass Armut förderlich ist auf dem Weg zur Erleuchtung sozusagen, der ja kein Weg ist irgendwie. Aber naja, der uns so erscheint, sagen wir mal so. Der Weg, der uns so erscheint, aber in Wahrheit keiner ist. Also Geld brauchst du dafür überhaupt nicht, oder habe ich das jetzt falsch verstanden irgendwie? Und ja, mein Mitgefühl mit deiner Situation, das ist sehr belastend, sowas. Ich kenne das auch, wenn es Geld knapp wird, das ist nicht gerade toll irgendwie. Das ist immer, ja, aber ich kann da in dem Punkt leider nicht weiterhelfen, außer dass ich vielleicht ein bisschen Zuversicht vermitteln kann oder ja. Ich weiß auch nicht, ob das hilft, wenn ich sage, dass das, was du bist, kein Geld braucht, überhaupt keins. Das ist wahrscheinlich in so einer Situation wenig tröstlich.
Jens, kann ich eine Frage stellen?
Gerne. Hallo Isabella.
Hallo. Jetzt ist sie weg. Ja, jetzt ist sie wieder da. So eine Sache wie eben mit dem Wasserschaden. Siehst du darin auch Botschaften ans eigene Selbst? Also was will mir das sagen? Als Rückmeldung, einen Weg zu korrigieren oder in die Richtung? Oder ist das völlig unabhängig zum eigenen Inneren?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die äußere Welt, wie sie erlebt wird, immer ein Spiegelbild des eigenen Inneren ist. Also es ist im Grunde so, wie jeder die Welt gerade erlebt, hat er sie, dieses Erleben des Universums, dieses individuelle Erleben des Universums ist Das habe ich so elaborat angefangen und meine Güte, das ist aber heute besonders schlimm irgendwie. Wie war nochmal das? Sag nochmal eben die Frage, bitte.
Ob Themen wie der Wasserschaden, das, was draußen.
Ach so, ja, passiert, genau, das Innere und das, ja, genau. Ja.
Du hast gesagt, ist immer oder ist ein Spiegel, das Äußere.
Ja, genau, ist genau dieses, also du hast dir das sozusagen, wie du es jetzt gerade erlebst, hast es dir selbst erschaffen, im Grunde. So. Ich würde aber vorsichtig sein, dass verstandes- oder mindmäßig zu interpretieren, das gedanklich zu interpretieren, weil da kann man, der Verstand ist ja so eine Interpretationsmaschine und wenn man will, kann man in gewisse Dinge die unterschiedlichsten Dinge rein projizieren und reindeuten. Das ist endlos. Also man kann da kann man sehr leicht daneben liegen. Ich würde eher so das Herz fragen, so mal einfach in die Mitte der Brust mal fühlen, so da oder den Bauch auch, kann man auch machen, so mal ein bisschen aus dem Kopf rausgehen dann in solchen Momenten und dann, was ist da mein Gefühl, wie sehr betrifft mich das? Also was ich beobachtet habe über die Jahrzehnte ist, dass gewisse, wenn Dinge mich immer wieder, mir immer wieder passieren im Leben oder ähnliche Dinge immer wieder passieren, dann soll mir das vielleicht schon was sagen, so wie man auch nachts einen Traum hat, der sich vielleicht immer wiederholt. Das, da ist immer so eine gewisse Botschaft dahinter, würde ich sagen. Wobei es nicht so leicht ist, die zu verstehen. Nicht immer ist das leicht. Ja. Und das würde ich so gefühlsmäßig entscheiden. Mhm. Ich würde das nicht so krass und auch vor allen Dingen nicht verallgemeinern, was beim, also wenn jetzt, ich sag mal, wenn mir jetzt was Schlimmes passiert, wie ein Wasserschaden oder so, dann kann das jetzt bei mir, wenn mir das passieren würde, könnte das eine ganz andere, was anderes für mich bedeuten als für jemand anders. So. Ja, das kann man nicht verallgemeinern, also die Deutung davon kann ich nicht verallgemeinern. So. Aber wenn das für mich stimmig ist, dass mir das was zu sagen hat, kann ich mich ja vielfach darauf einlassen, kann ich gucken, sind da Ängste dahinter oder was ist es genau, was mich jetzt runterzieht? Man kann das auch untersuchen. Dann.
Mhm. Das habe ich verstanden, ja. Und auch, was du sagst, dass der Verstand so viel draus machen kann und diese Unterscheidung aufs Herz zu hören, dass so eine Gewissheit da ist, ne, was das zu sagen hat. Damit ja, kann ich auch was anfangen. Vielen Dank, Jens.
Gerne.
Ich lese noch eine Frage vor. Mhm. Kostbar schreibt, hallo Jens, ich erlebe es so, dass dann die Person wegfällt und nur noch in Anführungszeichen das Leben da ist. Alles ist das Leben. Vergangenheit und Zukunft werden unwichtig und sind nicht mehr im Fokus. Im Fokus ist dann nur das, was gerade geschieht. Was geschieht, nehme ich als bereits akzeptiert wahr. Ich kümmere mich darum, weiß aber, dass es das Leben und die Illusion ist. Kontakt zu anderen, die Illusion sind, besteht dann kaum noch. Ist das bei dir ähnlich?
Hallo Kostbar, danke für die Frage. Ähnlich, ja. Ähnlich und doch irgendwie, würde ich schon sagen, anders. Also für mich gibt es, wie du hast ja sowas so gesagt, eben zu Menschen in Illusionen besteht dann kein Kontakt oder so. Das erlebe ich vollkommen anders, weil es für mich, also für mich gibt es eigentlich keine Menschen in Illusionen mehr. Also selbst der normale Ego-Mensch ist für mich, ich erlebe den nicht als Illusion. So, ich erlebe den als meinesgleichen irgendwie. Also das, und da kann ich auch Kontakt haben. Also ich kann jetzt mit einem normalen Menschen, der nicht so spirituell orientiert ist, zum Beispiel nicht über solche Dinge reden. Aber das muss man ja auch nicht unbedingt. Und manchmal habe ich so Smalltalk, mache ich Smalltalk, einfach nur um nett zu sein oder so. Auch wenn es mich selber gar nicht so interessiert. Sowas mache ich schon auch, ja. Gut, insofern kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast. So, aber ich unterteile nicht mehr so in Wahrheit und Illusion. So, das ist irgendwie alles gleich wahr. So, das ganze Universum ist gleich wahr, wahrhaftig irgendwie. So erlebe ich das. Aber was du beschrieben hast, ist ja sehr gut und das ist ja deine individuelle Erfahrung und das ist ja auch genau das jetzt, was für dich jetzt gut und richtig ist. Sonst würdest du es nicht erfahren. So, und das ist eine gute Sache. Ich höre daraus so ein bisschen, dass du die Aufmerksamkeit nach innen richtest und dass du dich selbst erforscht und ja, kann ich nur empfehlen, weiterhin nach innen zu schauen auch, also nach innen und außen, natürlich die Außenwelt nicht vernachlässigen, aber auch nach innen schauen immer wieder. Und ja. Gefällt mir gut.
Ich hätte noch eine Frage, Jens, zum Thema Angst. Empfindest du noch Angst oder Ängste? Weil vielleicht darf ich noch dazu sagen, ich stelle mir gerade die Frage, weil das heißt, Ängste sind ja auch hilfreich, ne, so dass der Körper überleben kann. Aber wenn man vollkommen bei sich ist, dann weiß man doch, dass es Situationen gibt, die gefährlich sind. Also, dass ich nicht von der Brücke springe, dass ich nicht vors Auto laufe, dass ich aufpassen sollte auf den Verkehr und so weiter. Was kannst du dazu sagen?
Es gibt ja manche Leute, die sagen dann, Erleuchtung ist das Ende jeder Angst. Ich würde das so nicht sagen. Ich würde unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Also Angst ist diese Angst des Egos und Furcht ist die natürliche Reaktion des Körpers. So aus dem, wenn das Ego nicht mehr vorhanden ist, wenn die Identifikation sich aufgelöst hat oder als nichtig erkannt wurde, realisiert wurde, dann ist diese Art von Angst nicht mehr möglich. Weil eine egobezogene Angst kann es dann nicht mehr geben. Ja, aber es gibt, der Körper ist ja so als Erleben, der taucht im Bewusstsein auch vorhanden. Ja, ich habe ein Körpergefühl und da lebt noch eine ganze Menge drin. Also was weiß ich, wie viele Billiarden von Zellen da zusammenarbeiten in dem Körper. Und wenn das Gesamtsystem gefährdet wird, dann geschehen automatisch Reaktionen im Körper. Und die führen dann zu einem Angsterleben und zu auch Fluchtreaktionen zum Beispiel und so. Das ist ganz normal. Und das würde ich auch weiterhin erwarten, dass mir das passiert. Also wenn jetzt jemand mich angreift oder so und es macht Sinn abzuhauen, würde ich vielleicht wegrennen. So. Und vielleicht hätte ich dann auch in dem Moment Angst irgendwie, weil ich eben die Gewalt, die mir da androht, dann nicht erleben will. So, dann würde ich wegrennen. So. Ja, aber das ist so, die eigentliche Angst ist, oder das da, wo die Angst so richtig unangenehm wird, ist, wenn sie eben in Verbindung mit dem Ego sozusagen ist. Ja, oder ja, so, ja, man kann es schlecht. Verbindung mit dem Ego. Eigentlich ist die Angst das Ego. Oder das, ja.
Und so eine Fluchtreaktion, wenn ohne Ego stattfindet, ist halt einfach das Wegrennen, weil ich sinniere drüber, ob Furcht oder auch Angst nicht alles gekoppelt ist mit alles beides, ist es richtiges Deutsch, also beides gekoppelt ist mit Gedanken obendrauf zu einer Reaktion des Körpers. Herzschlag zum Beispiel beschleunigt sich, Adrenalin wird ausgeschüttet, damit dieser Impuls des Wegrennens da ist.
Ja, was ist jetzt davon die Frage jetzt, das Letzte, das habe ich jetzt.
Ja, ich sinniere drüber, ob es denn wirklich ein Gefühl der Angst oder du unterscheidest Angst und Furcht, ob es das wirklich gibt oder ob in beiden Fällen auf alle Fälle zu einer Körperreaktion ein Gedanke oben oder mehrere draufgesetzt sind.
Also als erstmal als Erscheinung im Bewusstsein gibt es Angst. Ja, also als erlebte Erfahrung kannst du Angst erleben, ja. Und das ist meistens so, dass dadurch Gedanken erst so richtig produziert, also dass die Gedankenproduktion sozusagen intensiviert wird.
Dadurch. Aber was ist denn Angst? Also ja, ich Angst weiß, ist, was Angst ist, ne? Ich kenne Angst natürlich. Aber ich frage mich das immer wieder, was ist das eigentlich? Es gibt körperliche Reaktionen, wie gesagt, Herzschlag verstärkt sich vielleicht. Aber der Rest ist doch Gedanke, oder?
Ja, aber Gedanken sind ja auch immer da. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass irgendwann alle Gedanken verschwinden für immer. Also das ist bei mir ist das nicht so und das ist auch kein, ich sehe da auch keinen Widerspruch. Gedanken sind auch Gott, sag ich mal. Gedanken sind auch das Absolute. Nur dass es eben, dass sie nicht in ihrem Inhalt unbedingt wahr sein müssen. So.
Ja, genau. Die Unterscheidung wird da getroffen. Also von Ego oder ich nicht unbedingt glaubt daran, aber beim aufgewachten Sein kann der Gedanke ja da sein und hat aber mit mir nichts zu tun.
Ja, der Gedanke löst dann nicht mehr so die Angst aus wie vielleicht noch vorher. Also ja, das ist aber auch, ich weiß nicht, also ich komisch, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht irgendwie darüber.
Ja, aber wie erfährst du es denn selber?
Ja, ich habe momentan ist keine Angst. Also es ist keine Angst da. Aber das hat nichts zu sagen. Also das kann auch wiederkommen. Angst kann auftauchen. So, das kann zum Beispiel bei mir eine Angst von einer Depression sein, weil das für den Körper unglaublich unangenehm ist. Ich habe das ja schon oft so, na ich sag mal so halb erleuchtet, habe ich das ja schon oft erlebt. So, das kann auch in diesem Zustand vielleicht noch wiederkommen. Ja, vielleicht. Und der Körper will das nicht. Also der Körper wird auch lahmgelegt durch die Depression. Es ist ja richtig so, dass es bis zur Verstopfung kann das gehen. Oder dass man, wenn man sich kaum noch bewegt, dann Wasser in den Beinen hat oder so. Also da gibt es schon, also da kann ich mir vorstellen, dass ich, wenn das nochmal so sich, das spüre ich ja mal vorher so, wenn das kommt, wenn sich sowas anbahnt, da kann ich mir vorstellen, dass sich da Ängste entwickeln können. So. Aber die können nicht mehr sich festsetzen irgendwie. So, das ist irgendwie, weil eben dieses Ich-Zentrum weg ist. Ja, also die können sich nicht, die werden nicht mehr geglaubt. Ja, die Angst ist da, aber ihr wird kein Glaube mehr geschenkt. So. Sie ist da, es ist unangenehm Und es kann auch diese Effekte haben im Körper, wie du es beschrieben hast, Stoffwechselvorgänge, auch ja, unangenehme Gedanken können produziert werden noch dazu. Allerdings, diese Ich-Identifikation nicht mehr da ist, dann ist das, rauscht das nur noch durch. Ja, die Angst erscheint und verschwindet wieder irgendwann. Also was sie ja sowieso macht bei jedem Menschen. Mhm. Aber wir neigen dazu, wenn wir sagen, ich habe diese Angst, mir gehört die Angst, das ist meine Angst. So, wenn ich mich damit quasi auch identifiziere mit der Angst, was ja meistens passiert, dann bekommt das Ganze viel mehr Gewicht und viel mehr Leidensdruck dadurch.
Jens.
Hallo, Kem Tao.
Hallo. Ja, würdest du dann sagen, jemand anderes hat Angst? Also nicht ich, die Person, sondern halt jemand anderes.
Ja, es fühlt sich manchmal so ein bisschen so an. Also dieser Körper hier, dieses Erleben dieses Körpers, jetzt wie es hier stattfindet immer, ist so ein bisschen wie, als ob mir der Körper nicht mehr gehört. Also das ist gar nicht mein Körper. Das ist, fühlt sich wirklich, ich fühle mich selbst wie jemand anders an. So ein bisschen. So erlebe ich es schon. Ja? Also im Grunde ist da, weil ja eben dieselbe Vertrautheit auch zu irgendwelchen Dingen, die ich sehe oder anderen Menschen da ist. Ja, das ist dieselbe Vertrautheit. Also, und der einzige Unterschied ist eben die Sensorik hier, dass dieser Körper eben Schmerzen empfinden kann und so weiter. Das, was wir vorhin schon hatten. Ja. Ich würde es aber nicht abspalten. Also das ist keine Abspaltung in dem Sinne. Das hört sich so ein bisschen nach Dissoziation an. Also
ja,
so,
ja. Genau. Aber
das ist es aber nicht. Es ist alles voll da, aber das hat irgendwie alles nichts mit dem zu tun, was ich bin. So kann ich es eigentlich nur ausdrücken. Dieses Absolute, welches ich bin, ist davon vollkommen frei. So, das ist diese wunderbare Erfahrung, die eigentlich ständig geschieht. Das ist immer so ein bisschen, ja?
Ja, erzähl weiter, was wolltest du sagen?
Nee, sag du.
Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dann sagt jemand, geh mal zum Psychologen. Und dann stell dir mal vor, du wärst dann wirklich dort beim Psychologen und du würdest ihm das alles erklären. Und das wird halt genauso stattfinden, wie wir jetzt zwei reden, oder?
Ja, das habe ich schon mal so ähnlich erlebt. Ich war mal bei einem Physiotherapeuten, als ich noch Interesse hatte an Psychotherapie damals, 2003 war das. Und das war ein Anthroposoph, der hatte auch so ein bisschen eine spirituelle Ader. Und das war eine sehr spannende Begegnung. Also ich kam da rein, setzte mich hin und er sagte irgendwas, ein paar Sätze und ich habe nichts gesagt. Und dann irgendwann schaut er mich an und sagt zu mir, hallo, können Sie mich hören? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann Sie hören. Ich bin da, ich höre alles. Ne? Und dann hat er, ich hatte gar nichts gesagt, großartig. Er hat das irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie so, dass das mit meinem Ego irgendwas anders war. Das war ja damals fing das immer mehr an, dass die Identifikation sich erweitert hat. Also dass ich von dem rein grobstofflichen Ego auch ins Feinstoffliche gekommen bin, immer mehr. Und diese Erweiterung, die hat mich dann so, das habe ich dann so empfunden, ich bin irgendwie da, aber ich bin auch gleichzeitig nicht da, so irgendwie. Das war damals schon so. Und so habe ich da gesessen und der hat das gespürt irgendwie. Und der hat mir dann damals empfohlen, ich sollte vielleicht darüber nachdenken, nach Indien auszuwandern. Weil er hat mich auch gewarnt, ich sollte das nicht irgendeinem beliebigen Psychiater erzählen, weil die, also ich meine, das mag jetzt heutzutage schon besser sein, aber 2003, naja, da war das, also er sagte, es gibt so ein paar klassische Hardliner, die einen dann auch einweisen wollen, wenn die sowas hören. Weil wenn die dann einen Ich-Verlust also spüren bei dem Patienten, dann denken die, das ist, der ist in Psychose, der ist, hat ein kaputtes Ego, das, den müssen wir reparieren und der muss in die Klinik. Ja, und das hat er mich tatsächlich gewarnt. Ich soll das nicht, ich soll mir genau aussuchen, wem ich das erzähle.
Na, zum Glück bist du kein Psychiater.
Ja. Wenn, dann wäre ich auch einer, der vielleicht offen ist für Spiritualität. Gibt es ja auch schon. Wie geht's dir denn so?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles so. Ich hab, weiß nicht. Irgendwie ist das komisch. Also, um Gottes Willen, du redest mir jetzt nichts ein oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen, weißt du? Aber irgendwie ist das so, ich weiß nicht. Es fehlen die Worte irgendwie. Wenn du mir das jetzt so erzählst, alles, fehlen mir die Worte. Weil alles so wow ist.
Nee.
Also, und dann wieder.
Ja, dann, weißt du? Nee, so wow ist das gar nicht. Das ist nämlich, weißt du, du bist ja dasselbe. Du bist ja nichts anderes als ich. Und nur weil ich jetzt meine, darüber irgendwie was zu wissen oder nicht zu wissen oder was auch immer, macht mich das ja nicht anders. Weißt du, das ist ja, genau. Dieser Punkt.
Aber es macht ja uns anders von den anderen da draußen.
Weiß ich nicht. Also, ich meine, jeder ist das. Also, das ist ja das. Guck mal, jeder ist das, ob er das weiß oder nicht. Und es natürlich, was du meinst, ist Verhalten und so, ist anders. Man verhält sich dann anders. Man kommt durch, je weiter oder je, wie soll ich das ausdrücken, je transzendenter ich werde, desto liebevoller werde ich meistens auch. Das ist so ein, ist eigentlich beobachtbar bei fast allen Leuten. So, das Maß der Liebe und das Maß der Empathie nimmt zu. Und die Gewaltbereitschaft nimmt ab. Also man kann eigentlich kaum noch, weiß ich nicht, Gewalt, das ist kein Thema mehr. So, ja? Also das verändert natürlich das Verhalten nach außen. Ja. Aber es macht dich nicht zu etwas anderem. Und ich kann diese Entfremdungsgefühle verstehen, wenn man sich nicht mehr verstanden fühlt, so vom Rest der Welt, weil die ganz anders ticken und so. Und ich habe manchmal auch, ich gucke für mein Leben gerne Fernsehen und das ist immer so, manchmal, wenn ich dann so irgendeine Talkshow mitkriege oder sowas, dann denke ich manchmal zu mir selbst so, Mann, die denken wirklich so, ne? Das kann ich manchmal gar nicht verstehen. Ne? Die glauben das wirklich, dass ja, die glauben das wirklich, was sie sagen, aber das macht sie für mich nicht mehr. Früher hätte ich mich da vielleicht drüber erhoben und hätte dann gesagt, ja, ich weiß, das war so viel besser, aber jetzt ist das mehr ich amüsiere mich da zwar, aber ich amüsiere mich auch über mich selbst, weil ich es ja dann gucke. Ich gucke das ja auch. Und ich habe ja auch diese Gedanken in mir. Ich kenne das ja auch, diese Denkmuster und so. Nur, dass sie so eben vollkommen leer geworden sind für mich, vollkommen unbedeutend. Und für diese Menschen halt nicht. Für die ist das, was sie denken, das A und O. Das ist alles sozusagen. So, deswegen zählt ja auch immer Meinung so viel. Und in Tagesthemen ist immer Meinung, kommt dann die Meinung und so. Ja, also Meinung und Denken, das ist hier ganz, wird ganz groß geschrieben. Aber das ist keine das sollte nicht zu Überheblichkeit führen, weil ja das alles aus demselben entstanden ist. Jeder Mensch ist dasselbe Göttliche, nur in anderer Form und mit einem anderen Auftrag oder mit einem anderen, wie soll man das nennen, mit einer anderen Mission oder Lebensmission, Lebensaufgabe oder wie auch immer, Situation.
Ja, da können auch Situationen, gell, auftauchen, da, mit denen du gar nicht rechnest, einfach urplötzlich, du stehst irgendwo. Und dann, weiß nicht, kommt da so ein Gefühl auch besser. Und dann, ja. ist nicht, dann bewegst du dich weiter. Ja.
Ja, ich habe aber auch heute ist auch so ein Tag, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das alles komisch. Irgendwie. Ich bin auch so manchmal so ein bisschen. Ich hatte ja vorhin auch so zwei fette Aussetzer irgendwie. Das kommt zwar ab und zu mal vor bei mir, aber so, dass gleich so doll ist. Das, ich weiß auch nicht, ja. Gibt immer so Tage. Ist ja auch viel los in der Welt. Also wenn man sich das so anguckt, was gerade so passiert alles, da kann es einem schon mulmig werden.
Ich ja, finde ich auch so. Ist gerade ein bisschen komisch alles in der Welt. Vor allem, wenn man in der Stadt rumspazieren geht, weißt du. Ja, aber ist halt so, wie es ist, ne? Kann man nichts machen.
Ich kann das verstehen, was du sagst. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Welt wird immer verrückter. Irgendwie die Menschen und so, viele auf der Straße auch, manche, die erscheinen einem dann echt, also richtig als verrückt so. Benehmen sich komisch. Manche reden auch, ich meine, das ist ja auch so das Handy-Zeitalter, diese Headsets und so. Wenn man das Headset jetzt, wenn das so Stecker sind und man sieht die nicht und da laufen Leute durch die Gegend, die reden einfach vor sich hin, dann denke ich mal so, das wird ja Selbstgespräch, aber die haben dann so ein Ding im Ohr und telefonieren gerade und so. Hast du noch irgendeine konkrete Frage?
Ich melde mich einfach, falls ich was Neues habe. Ja.
Alles klar.
Ja.
Okay.
Kennst du, ich lese mal ein bisschen weiter den Chat vor, ja?
Ja, gerne.
Kospar schreibt: Ich hatte nur am 15. und am 25.10.22 wenige Sekunden dieses angenehmen Zustandes und hatte mir aufgeschrieben, was gefühlt wurde. Vielleicht kam es auch daher, weil ich zurzeit Tony Parsons lese.
Danke dafür, ja. Ja, Tony Parsons ist, das ist ja der propagiert immer, dass niemand da ist. Ne? So. Nobody there, sagt er immer. Nobody there. Ja, was soll ich sagen? Weiter so. Also schau nach innen, schau dir das an. Hört sich gut an.
Dann haben wir nochmal Rebirth of the Sun. Kann man als Erleuchteter Karma von jemand anderem auflösen? Kann ein Erleuchteter heilen?
Hui, das sind ja Fragen. Meine Mann. Ja, danke dafür. Also erstmal einen Erleuchteten in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht. Weil was soll erleuchtet sein? Also guck mal, wenn ich jetzt also ich weiß, dass ich das alles bin. Ja, aber das ist nicht persönlich. Und wie soll ich jetzt sagen, dieses Ding hier ist erleuchtet im Gegensatz zu meinem Computer, der hier neben mir steht. Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin erleuchtet und der Computer nicht. Aber das spielt keine Rolle, weil beides dasselbe Göttliche ist und ich das erfahre. Also ich erlebe das als göttlich. Mich als göttlich und dieses Ding als göttlich. So. Insofern könnte ich dann diese Frage auch an meinen Computer richten, der zurzeit aus ist und der deshalb nicht antworten kann. Also ich will damit sagen, ich weiß, was du meinst, aber es gibt in dem Sinne keinen Erleuchteten. Es gibt die Wahrheit und die ist universell und nicht raumzeitlich begrenzt. Und die erstmal Karma, es mag sowas geben, dass dass es Menschen gibt mit gewissen Fähigkeiten, die anderen Menschen was abnehmen können, also karmische Last nehmen können. Das wäre dann segnen. Also wenn jemand segnen kann, würde er durch den Segen die Last von jemand anders erleichtern, indem er das sozusagen auflöst. So, das mag es geben. Ich weiß ich nicht, ob ich sowas beherrsche, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Heilen ist, denke ich mal, universell verfügbar auch. Es gibt Menschen, die haben Heilkräfte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das was mit Erleuchtung zu tun haben muss. Ja. Und es ist sowieso sehr schwer, über Erleuchtung oder Erleuchtete zu sprechen, weil ich da ständig mich in Paradoxien verstricken muss. Ja, weil es ja auf der einen Seite gibt es sowas wie dieses Phänomen, dass jemand scheinbar erleuchtet ist, aber der sagt dann selber, er ist nicht, da ist keine erleuchtete Person. Nichts, was sich erleuchtet nennen könnte im Unterschied zu etwas anderem. Also das, was ich sage für mich, als wenn ich sage, ich bin das Absolute, dann ist das nicht auf mich begrenzt. Es ist nicht auf irgendetwas begrenzt. Weder auf diesen Körper noch auf dieses Fühlen oder auf dieses Wachbewusstsein jetzt hier, es ist nicht darauf begrenzt. Also da ist keine Abgrenzung möglich. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, dass Erleuchtung dann automatisch solche Fähigkeiten hervorbringt. So, das glaube ich nicht.
Dann gibt es noch eine Frage von Sunny. Kannst du noch was zu dem Bezugspunkt Ich sagen?
Ja, Sunny, gerne. Tja, das Ich, dem kommt man am besten auf die Schliche, wenn man das im Wachzustand untersucht, also wenn man sich hinsetzt und erstmal dieses Ich-Gefühl gewahrt, ganz bewusst. Diesen Bezugspunkt ganz bewusst, da die Aufmerksamkeit drauf richtet. Also ich setze mich ruhig hin, kann die Augen schließen oder nicht und schaue nach innen. Ja, ich gewahre mich selbst. So. Und da ist dann so eine wichtige Untersuchung ist erstmal, ist dieses, was ich als ich empfinde, mich selbst, als, ja, weil es ist dieses Ich zeitlich, ist es zeitlos, also ist es zeitlich abhängig oder nicht? Also kommt es und geht es oder ist es zeitlos immer da? Wenn man das untersucht, dann stellt man ganz schnell fest, dass dieses, was wir für uns selbst halten, dieses Ich-Gefühl, dass das äußerst flüchtig ist. Das kommt, wenn man wach wird, morgens, wenn man aufwacht, verschwindet, wenn man abends einschläft. Ohne jetzt irgendwie da tiefer gehen zu müssen, viele Menschen erleben im Wachwerden oder beim Einschlafen eine Übergangsphase, wo ganz klar erfahren wird, ich und Welt sind schon verschwunden, aber etwas ist noch da. Dieses tiefere Gewahrsein, das ist schon da. Und das ist auch noch im Einschlafen so. Auch wenn die Welt und das Ich schon verschwunden ist. Also stellt man wirklich bewusst fest, da ist etwas, was schon vor diesem Ich da ist. Welches in der Lage ist, dieses Ich zu gewahren überhaupt. Ja, es ist ja, damit ich sein kann, muss ja irgendwie, da muss was sein, was dieses Ich gewahrt. Das ist ein Gefühl. Es ist eine Erscheinung. Ja, dieses Ich ist eine eine Erscheinung in der Raumzeit. Ja, meistens ist es im Wachzustand, es kann auch im Traumzustand sein. Im Tiefschlaf ist es definitiv nicht da. Im Tiefschlaf ist die Welt und jegliches Ich-Empfinden weg. Ja, es ist aber unter Umständen dieses reine Gewahren auch bewusst vorhanden. Das ist verschieden. Bei manchen ist es bewusst. Also wenn man zum Beispiel sehr viel meditiert, kann es passieren, dass man bewusste Gewahrseinserfahrungen im Tiefschlaf macht. Das ist aber nicht Voraussetzung für irgendeine Erleuchtung, wie das mal früher jemand formuliert hat. Also das Entscheidende ist, dass man erkennt, dass dieses Ich, dass da noch was schon vorher da ist, was es anschaut, was es gewahrt. Und wenn sich das vertieft, dieser Eindruck, dann löst man sich von dem eigenen Ich-Gedanken oder von dem Ich-Zentrum löst man sich langsam. Dadurch, dass ich immer wieder mir bewusst mache oder mir das, ja, ich das erlebe auch direkt, dass ich eben etwas bin, was die Wahrnehmung dieses Ichs überhaupt erst ermöglicht. Ja, ich bin sozusagen das, was die Wahrnehmung meiner selbst ermöglicht. Das bin ich. Und wenn ich dann versuche, kann ich ja weitergehen, ich will das jetzt auch noch anschauen, dieses Etwas, was alles anschaut. Und dann komme ich aber an eine Grenze, weil was sollte das, was alles anschaut, denn anschauen? Dann müsste ja noch was davor sein, sozusagen. Es müsste noch etwas, ja, also noch etwas Transzendenteres da sein. Das ist aber nicht der Fall. Insofern kann dieses reine Mysterium, das Absolute, kann sich ohne den Spiegel der Schöpfung sozusagen oder den Spiegel des konkreten Bewusstseins, kann es sich nicht, man könnte sagen, bewusst reflektieren kann es sich dann nicht. Aber es ist das Absolute ist in sich selbst, man sagt auch selbstleuchtend dazu, ja, das ist so strahlend, könnte man auch sagen. Es ist ja nicht nichts. Ja, das Absolute ist nicht etwas und auch nicht nichts. Es ist eben genau das Verrückte ist ja, dass das die Essenz dieses Ichs ist und gleichzeitig ist es aber auch der Zuschauer dieses Ichs. Genauso wie auch, wenn ich die Welt gewahre, bin ich zugleich der Zeuge dieser Welt, aber ich bin auch diese Welt zugleich. Also ich bin auch die Welt, die ich gewahre. Und dass diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt ist eine rein gedankliche, könnte man sagen, eine rein intellektuelle, die allerdings so massiv ist durch ständige Wiederholung, dass es zu einer Art realen Erfahrung zu werden scheint.
Jens, wir haben offenbar zwei Sunnis im Chat, weil Sunny noch schreibt, habe gerade festgestellt, dass es hier noch eine andere Sunny oder einen anderen Sunny gibt. Und jetzt lese ich nämlich noch den weiteren Sunny vor, nehme ich jetzt mal stark an. Mein Partner kommt mit meiner Sicht nicht zurecht. Er wird regelmäßig sehr wütend auf mich und meint, er hält mich nicht mehr aus und dass ich mich sehr verändert habe. Ich bin bemüht, mit Liebe darauf zu schauen. Es ist dennoch auch schwierig für mich. Trennung ist ja auch nur eine Illusion. Was sagst du dazu, Jens?
Okay, Sunny 2 oder auch nicht. Ähm, Also ich würde es nicht zu krass, so eine Beziehung nicht zu krass durchziehen. Wenn es, wenn das unlösbar erscheint oder zu stark ist, also ja, da wird jetzt die, das ist ein bisschen durcheinander gegangen mit den Ebenen. Trennung ist Illusion, ja. Also eine partnerschaftliche Trennung konkret in diesem Leben, in dieser Kausalität, in der wir leben, ist ja keine Illusion. Das ist, was jemand anders angeht und einen selbst. Also da sind zwei schon mal mindestens dabei. Es sei denn, es ist irgendwas Komplizierteres. Und das ist ja schon, und das ist ja auch emotional sehr, kann das ganz schöne Verwerfung produzieren, so eine Trennung. Aber ich würde auch nicht zu sehr dran festhalten, wenn man merkt, dass es gar nicht geht. Also, dass es einfach zu krass ist. So. Und das hört sich, es tut mir echt leid dafür, dass du da so jemanden hast. Also, du hast alles Recht der Welt, diese Welt so zu empfinden, wie du sie empfindest. Hast du alles Recht der Welt dazu. Allerdings hat dein Partner natürlich auch alles Recht der Welt, die Welt und das Universum oder seine Philosophie zu haben, so wie er das möchte. Hat er dasselbe Recht. Problematisch wird es immer dann, wenn man vom Partner eben genau das erwartet, was man, also der soll dasselbe denken oder so fühlen wie ich selber, dann das funktioniert nicht. Und wenn die Unterschiede zu krass sind, dann macht es nicht so viel Sinn, daran festzuhalten. Aber ich will hier nicht zu irgendwas raten und so. Ich bin auch kein Paartherapeut oder so. Ich will hier nicht zu Trennung oder sowas raten. Nur ich würde nicht zu sehr daran festhalten. Ich würde es allerdings auch nicht leichtfertig aufgeben. So. Also ich würde schon alles dran setzen, dass es... Vielleicht kannst du ja mit ihm mal in Ruhe reden, ich weiß nicht. Hast du wahrscheinlich schon gemacht, ja. Ja, da hängt halt sehr viel in dieser Welt, dass die meisten Menschen fest daran glauben, dass es eine objektive Welt gibt, die für alle gleich wäre. Also es gibt schon eine Schnittmenge, ein Kollektiv, welches wir teilen miteinander, wo auch gewisse physikalische Gesetze ausmachbar sind oder ja, wissenschaftliche Gesetze sozusagen kann man formulieren, kann man feststellen, kann man auch nachprüfen, funktioniert alles soweit. Aber wie genau jeder dieses Universum erlebt, ist doch einzigartig. Ja, jeder erlebt doch diese Welt auf eine ganz andere Art und Weise. Und da sollte man doch nicht verlangen, vom anderen, dass er genauso empfindet. Da wird es dann problematisch. Ne? Also die Beziehung sollte nicht so auf dich wirken, dass du nicht, dass du dich in deiner Entfaltung oder in deinem Weg massiv behindert empfindest. Also wenn du das so erlebst, dass du dich als da beeinträchtigt fühlst durch die Beziehung, dann musst du entweder versuchen, die Beziehung zu verbessern oder wenn das nicht geht, die aufgeben dann. Das würde ich da, ja. Aber wie gesagt, ich übernehme hier keine Verantwortung für irgendwelche Empfehlungen. Das musst du selbst wissen letztlich, wie du damit umgehst, ne? Ja, haben wir noch was? Ein paar Minuten sind noch.
Also im Chat haben wir im Moment nichts.
Okay. Svanche, warst du vor am Sonntag dabei, letztes Mal, vor 2 Wochen ungefähr? Bei mir?
Beim Schreibe-Chat?
Ja.
Ja.
Das warst du, ne?
Ja, das war ich.
Habe ich mir gedacht, ja, ich putze, weil Svante ist ja, naja, geläufiger Name so, oder haben wir einfach mehr.
Ich, war auch dabei, aber ich habe nichts reingeschrieben.
Ah, okay.
Ja, aber ja. Es war cool.
Freut mich, ja, mir hat es auch gefallen, ja.
Sag mal, Jens, war das bei dir so, also jetzt bevor du in diesem, ich nenne es mal, Zustand angekommen bist, wie bist du mit Situationen umgegangen, wenn sich sehr viel in deinem Leben ereignet hat und einfach viel Anstand und ich sag mal, vielleicht so eine Stressneigung sich aufgetan hat? Wie bist du damit umgegangen? War dann so ein sich daran erinnern da, dass du das nicht bist? Oder was könntest du raten, wie der Umgang mit sowas sein könnte in diesem Kontext?
Also jetzt, bevor das war, wie das davor war, meinst du?
Ja, okay. und was du jetzt raten würdest, was man jetzt gut machen könnte, um sich zu verankern und wieder in dem Richtigen zu verankern, ja?
Ja, also erstmal, wenn so richtig viel los war in meinem Leben, habe ich eigentlich immer mir das geholfen zu strukturieren. Also ich habe mir dann so einen Zettel genommen und habe alles, was erledigt werden muss, aufgeschrieben. Das, sowas hilft zum Beispiel ungemein oder hat mir sehr geholfen. Und dann bin ich jeden Tag beigegangen und habe mir so vorgenommen, jeden Tag, auch wenn es mir noch so schwer fällt, von diesen Dingen, die ich da gar nicht gerne machen mag, die mir irgendwie lästig sind oder so, mache ich 1-2 Stunden am Tag, investiere ich und arbeite die ab. Jeden Tag. So. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir das so immer scheibchenweise dann vorgenommen. Und ja, das war, wenn mich so Gedanken manchmal so zu sehr weggerissen haben, dann habe ich dagegen gesteuert, auch gedanklich dagegen gesteuert, indem ich mir gesagt habe, ich bin eigentlich nur der Zeuge von dem Ganzen. Und das habe ich dann wieder vergegenwärtigt so. Also ich habe dann auch gedanklich das gefördert, dass ich eben diese Zeugenposition ganz bewusst auch einnehme. Und das hat dann sehr geholfen, sich zu lösen von diesen Sachen. Erledigt werden müssen sie dann teilweise trotzdem noch. Ja, das ist immer das. Ja, und heute ist es so, ist es im Grunde auch nicht anders. Also mittlerweile ist es so, dass ich eben, weil ich irgendwie kein Ziel mehr habe, so ist es, was ein ganz merkwürdiger Zustand ist. So, wobei das eigentliche, also das, was ich bin, ist ja kein Zustand. Ne? Das ist immer so, es zeigt sich dann in so einem veränderten Zustand, aber es ist ja, ich bin ja nicht ein Zustand oder so. Ja, das ist, es ist schon, das ist schon interessant, damit umzugehen, mit dieser Ziellosigkeit. Weil ich bin schon immer ein sehr bequemer Mensch gewesen und neige mich dazu, so ich bin nicht sehr so scharf auf Beschäftigung so. Ich mag, tue Dinge, wenn sie mir Spaß machen, so, wenn mich das interessiert. Ansonsten ist es, kann mir das sehr unangenehm sein, wenn ich irgendwas machen muss, was ich eigentlich gar nicht machen will. Aber wenn ich es nicht machen würde, würde das andere Verwerfung produzieren. Also mache ich es lieber. So, ne? Das ist dann das kleinere Übel. So. Und jetzt fällt es mir dadurch, dass jetzt so dieses generell, früher hatte ich ja noch dieses Ziel Erleuchtung, das ist jetzt auch noch weg. Und jetzt bleibt einfach nichts mehr über. So. Also da ist einfach nichts mehr. Und dann mich zu so Dingen wie Staubsaugen zum Beispiel, wenn ich das mal nicht gerne mache, so, manchmal mache ich das gar nicht gerne so, dann schiebe ich das vor mir her. So. Das ist jetzt so meine Taktik. Ich schiebe ganz viel immer vor mir her und sage immer morgen, nur nicht heute, sagen alle schlauen Leute. Sag ich mir dann immer, ja. Also das hat sich eher, also ich sag mal so, meine weltliche Tauglichkeit, so dass ich jetzt hier große Dinge reiße auf dieser Welt, die hat sich eigentlich eher so verschlechtert, kann man fast sagen. Also, naja, nicht verschlechtert, aber da liegt mir nichts mehr dran. Ich muss auch noch ehrlich gestehen, als ich noch so vor 10 Jahren so einen Satz angegeben habe, meinetwegen. Vor 10 Jahren war es nicht. Vor 14 habe ich ja wieder angefangen. Dann, genau, 2004 war es letzte und dann wieder 2014. Und als ich da so am Gange war, so 2014, 15, 16, so die Jahre, da hatte ich noch so ein spirituelles Ego, was ich da schon auch in der Rolle gefallen habe.